Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen. Wir wollen heute über Franz Schubert reden, einen Komponisten, über den ich erschreckend wenig weiß, lieber Willi. Vielleicht fange ich an, dir zu erzählen, was ich weniges weiß über
Bitte
Franz
darum,
Schubert.
Liebe Katrin.
Das ist wirklich sehr wenig. Ich weiß, er ist ein Komponist. Er hat gewirkt so ein bisschen nach der Wiener Klassik, oder? Also so Nachfolger von Mozart, Beethoven, Haydn und Co., wenn es da noch andere gibt. Dann hat er sehr viele Lieder geschrieben. Also ich assoziiere Schubert mit Liedkunst.
Immerhin.
Und er hat in Wien gelebt. Das kriegt man auch mit, wenn man durch Wien spaziert und hin und wieder so Aufenthaltsorte von ihm anhand von Tafeln entdeckt. Damit komme ich jetzt bei einer Klassik-Dinner-Party nicht weit mit diesem wenigen Wissen. Also bitte, lieber Willi, verrate mir mehr über Franz Schubert, damit ich mein Wissen dann auch wieder verteilen kann.
Ja, also das Stichwort Wien ist schon einmal sehr wichtig, finde ich. Weil du sprichst von den Wiener Klassikern, tatsächlich Haydn, Mozart und Beethoven in dieser chronologischen Reihenfolge. Alle drei waren keine Wiener. In viel früheren Zeiten, sagen wir vor 100 Jahren, hat man noch Christoph Philipp Gluck dazu gerechnet. Auch kein Wiener, weiß man heute kaum noch, dass es den überhaupt gegeben hat. Also Haydn, Mozart, Beethoven, das ist die Trias der Wiener Klassik.
Und Schubert war das echte erste Wiener Original.
Absolut, das war der Komponist aus Wien, war tatsächlich, also wie der Name verrät, irgendwo aus Böhmen stammend vermutlich, da gibt es sehr viele Schuberts, aber in Wien schon geboren. Und ja, im Anschluss an die Wiener Klassik ist an sich richtig, wenn wir Haydn und Mozart betrachten. Mozart war schon tot, als Schubert auf die Welt gekommen ist, 1797. Haydn war noch am Leben und hat einige von seinen ganz großen späten Werken, wenige aber doch noch geschaffen, die großen Oratorien und einige Messen. Aber im Wesentlichen war sein Lebenswerk abgeschlossen, vor allem die Symphonien. Und Beethoven hat zum Geburtsdatum Schuberts noch kaum eines jener Werke veröffentlicht gehabt, für die er berühmt geworden ist. Also die Biografien von Beethoven und Schubert spielen sich nahezu parallel ab. Also sagen wir, das Schaffen Beethovens, das wesentliche Schaffen Beethovens, das rund um 1800 beginnt, also es gibt natürlich früher auch was, aber im Wesentlichen beginnt so um 1799, 1800, war der Schubert gerade einmal 2-3 Jahre alt, und Schubert war anders als Beethoven, ein wirklicher frühest Entwickler, ein Teenager-Genie bereits. Und die wesentlichen, die großen Werke von Schubert sind noch in Beethovens Lebenszeit entstanden, was nicht schwer ist, weil Beethoven starb 1827.
Für damalige Verhältnisse recht alt geworden,
wiewohl man sagen muss, 57 ist auch okay, damals, also Haydn wurde viel älter zum Beispiel. Okay. Gut,
aber Mozart, Schubert nur 31.
Schubert ist ein Jahr später gestorben. Mhm. Schubert war beim Leichenbegängnis für Beethoven dabei, das wusste man schon, dass er einer der führenden Musiker Wiens war und hat dort eine Rolle übernommen auch, aber ein Jahr später war er tot.
Warum zählt man Schubert dann nicht zur Wiener Klassik, wenn er gleichzeitig gelebt hat und noch dazu als einziger wirklich in Wien aufgewachsen ist und hier geschaffen hat? Warum gehört er nicht dazu?
Die Frage ist äußerst berechtigt. Die Frage wäre eigentlich auch zu beantworten, cum granos salis, mit der Aussage, das ist eigentlich eine Fehlleistung der Biografik. Denn natürlich gehört vieles von dem, was Schubert komponiert hat, letztendlich in den Wirkungsbereich der Wiener Klassik. Aber andererseits muss man sagen, dass Schubert auch, wie im Übrigen auch Beethoven mit seinem Spätwerk, die Wiener Klassik gesprengt hat und das dort zur Romantik weit aufgestoßen hat. Also vieles bei Beethoven, beim späten Beethoven, ist auch schon mehr oder weniger ein bisschen romantisch. Bei Schubert ist es sehr romantisch, das ist noch einmal ganz anders. Und wenn wir schon dabei sind, dann muss man das so aufdröseln eigentlich, dass man sagen muss, was Beethoven in seinen spätesten Stücken, das sind fast ausschließlich Streichquartette, gemacht hat, das sprengt alles, was es vorher gegeben hat, also die klassische Form im tiefsten Innern dieses Begriffs, sprengt es so weit auf, dass man sagen muss, da dämmert eigentlich schon etwas herauf, was dann 100 Jahre später Leute wie Schönberg und so weiter, die sogenannte zweite Wiener Schule, dann aufgenommen haben. Also da bricht schon die Moderne über die Menschheit herein, die immer gesagt hat, na gut, aber das ist das Spätwerk von Beethoven, dazu gehört zum Beispiel auch die berühmte Missa Solemnis, also die große Messe, die man bis heute nicht versteht, wenn man sie hört, weil sie so komplex und so kompliziert ist, aber wo man halt niederkniet und sagt, na gut, aber das ist Beethoven, das ist derselbe, der die fünfte Symphonie komponiert hat, die zwar auch ein wuchtiges Stück ist, wo aber jeder irgendwie versteht, worum es da geht. Bei der Missa Solemnis versteht man gar nichts. Das ist dann ungefähr dasselbe Problem, das wir haben mit der sogenannten musikalischen Moderne. Schubert ist insofern anders, als der sprengt auch die klassischen Formen, aber er bringt etwas herein, was dann für die unmittelbar folgende Generation stilbildend geworden ist, nämlich das, was wir Romantik nennen. Vieles, was man bei Schubert hören kann, ist quasi der Inbegriff von Romantik. Da gibt es Melodien, wenn man die spielt, dann muss man sagen, na, das würde jeder sagen, das ist romantisch. Das war jetzt das berühmte Seitenthema der sogenannten unvollendeten Symphonie, der Symphonie in H-Moll von Franz Schubert. Und das ist eine Melodie, zu der es viel zu sagen gibt, aber ich glaube, das wird man als Inbegriff der Romantik empfinden.
Das musst du mir aber genauer erklären, weil ganz ehrlich, was ist daran jetzt besonders romantisch? Du sagst, Schubert hat die Ketten der Wiener Klassik gesprengt und ein neues Genre eröffnet, eine neue Epoche eingeläutet. Was ist da jetzt konkret anders, als es bei Mozart oder Beethoven gewesen wäre?
Die Frage ist wieder sehr gut. Du kannst natürlich sagen, der Anfang dieses Musikbeispiels, das wir gerade gehört haben, ja, das ist eine schöne Melodie. Überkommen eine vielleicht romantische Gefühle, genau das kann ja Musik. Natürlich gibt's das auch schon bei Mozart, sehr oft bei Beethoven.
Auch so diese weichen Klänge.
Ganz genau, dieses Einschmeichelnde. Nur, wir haben ja auch gehört, wie Schubert diese Melodie mitten in der Entwicklung unterbricht und durch einen ganz rüden, brutalen Akt ein Fortissimo da unterbrechen lässt und stören lässt. Da bricht sozusagen der Feind herein. Und das ist nun ein Tonfall, den es so in der Klassik vielleicht auch schon hin und wieder gibt, aber sehr selten, der hier aber in der musikalischen Romantik eigentlich zum Normalfall wird. Dass ich sage, ich erzähle Geschichten über die menschliche Seele und da wissen wir ja, dass, wenn es gerade sehr schön ist, meistens irgendeiner daherkommt, der uns stört. Sei es, indem er einfach blöd dazwischen quatscht oder indem ein Schicksalsschlag über uns hereinbricht. Und davon handelt Musik natürlich auch. Und die Romantik, die macht das, die erzählt diese Geschichten, und zwar in aller Brutalität, das muss man ja sagen. Also romantische Gefühle sind das eine, dass sie immer wieder gestört werden, sind das andere, und dass man das in Kunst verarbeitet, das hat etwas damit zu tun, dass jeder Mensch beide Seiten dieser Medaille versteht und selber erleidet letztendlich. So kann uns ja dann Musik auch oder Kunst auch immer auch ein bisschen Trost spenden, und da ist die Romantik natürlich perfekt, weil da einer singt, der einer von uns ist sozusagen. Nicht?
Und Franz Schubert ist der Erste, der der Romantik zugerechnet wird?
Einer der frühesten Komponisten, okay. Ja, natürlich. Also Karl Maria von Weber, der den Freischütz komponiert hat, gehört auch bereits in die Romantik. Auch einer, der etwa mit dem Freischütz, der jetzt gerade bei den Bregenzer Festspielen war, die Sachen ein bisschen aufbricht und vom Dämonischen in der menschlichen Seele auch erzählt. Und also nicht, dass das Beethoven fremd gewesen wäre, der tut das natürlich auch. Ich meine, wenn wir den ersten Satz der 9. Symphonie nehmen, wo dann am Schluss, vierten Satz, kommt frei des schönen Götterfunken, aber das muss erkämpft werden. Also das ist schon in der Musik immer da. Aber dass es so berät gemacht wird und so unvermittelt gemacht wird, wie man es später dann bei dem heute so wahnsinnig beliebten Gustav Mahler erlebt, über den wir auch schon mal einen Podcast gemacht haben. Also das, diese scharfen Schnitte und dieses brutale Herunterreißen von einem Traum in die Wirklichkeit, sagen wir mal so, das ist bei Schubert grundgelegt.
Gibt es sonst irgendwelche musikalischen Elemente, die ganz typisch Schubert sind, an denen ich erkennen kann, vielleicht gewisse Instrumente, gewisse Arten von Melodien oder gibt's da irgendwas, wo man, wenn man das hört, klar sagen kann, das muss jetzt ein Schubert sein?
Mhm. Naja, die Instrumente zweifellos nicht, aber Melodie ist ein wichtiges Stichwort, so wie du vorher auch ein wichtiges Stichwort gegeben hast. Denn mit welcher Gattung assoziiert man den Namen Schubert? Zuallererst, das war jetzt ein Stück aus einer Symphonie, aber natürlich, du hast schon gesagt, Lieder. Mhm. Dieser Mann hat über 700 Lieder in seinem kurzen Leben, in seinem 20-jährigen Schaffen komponiert, nicht einmal 20-jährigen Schaffen. Und das ist natürlich ein Irrsinn, darunter ganze Liederzyklen, die berühmt geworden sind, allein die Titel, die Schöne Müllerin, die Winterreise, also das kennt man als Titel, selbst wenn man die Stücke gar nicht kennt. Und aus diesen Liederzyklen oder auch Einzellieder kennt man und werden allgemein gesungen. Denken wir nur am Brunnen vor dem Tore. Da steht ein Lindenbaum. Das ist quasi fast ein Volkslied. Das kann jeder nachsingen. Der Lindenbaum, eines der berühmtesten Lieder von Schubert. Wir haben es schon einmal in einem Podcast gehabt, wo wir darüber geredet haben, was Arrangeure, Komponisten so alles antun. Der Lindenbaum ist populär geworden als ein schönes Volkslied, so wie wir sagen, auch die Forelle, ja, in einem Bächlein helle, da schoss in froher Eil die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil.
In einem Bächlein helle, da schoss in froher Eil die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruhe des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu.
Ist auch so volksliedartig. Da auch weiß lustig, auch von Schubert, weiß jeder, dass es schlecht ausgeht. Nicht? Also die Angel wird ausgeworfen, der Fischer holt die arme Forelle heraus und vorbei ist mit dem Schoss vorüber wie ein Pfeil. Nicht? Im Lindenbaum, Das ist scheinbar, das wird also von Männerchören in aller Welt, in allen Sprachen gesungen, als nettes Volkslied quasi. Ist aber von Schubert komponiert und nett ist es gar nicht, wenn man alle Strophen kennt und singt. Schubert löst nämlich dieses nette Strophenlied über den Lindenbaum, wo man gute Träume träumen kann, dann plötzlich auf.
Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht. Der Hut flog mir vom Kopf, ich wendete mich nicht.
Flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Also der Sänger wendet sich ab von diesem Bild, von diesem freundlichen, liebgewordenen Bild des Lindenbaums, wo er so schöne Träume gehabt hat, weil das Leben nicht so nett mit ihm war und es ist vorbei mit den Träumen. Und die Stürme brechen herein und das sehen wir innerhalb dieses einen Liedes, dass es so wie in der Symphonie, in der schönen Melodie, die plötzlich unterbrochen wird, dass nicht immer alles schön ist auf der Welt. Also Schubert komponiert in der Zeit des Biedermeier und das lernen wir mittlerweile alle in der Schule. Im Biedermeier ist sozusagen alles zu Hause geblieben, aber auch das Leid zu Hause geblieben. Und nach außen hin hat man es nicht gezeigt. Aber inwendig kocht es. Und das ist Schubert. Das uns zuzuführen und zu zeigen, ich verstehe euch, mir geht's genauso und er kann es in tröstliche Musik fassen, ohne zu verleugnen, dass es da zwischendurch auch schon die sinistren, die finsteren Seiten des Lebens gibt. So, und was hat man gemacht, um den Schubert zu verkitschen? Man hat diese dritte Strophe des Lindenbaums einfach weggelassen und hat nur die anderen Strophen gesungen, die schön nach der Reihe, nach der Melodie der ersten Strophe gesungen werden und plötzlich war der Lindenbaum ein harmloses, eben biedermeierliches nach außen und innen biedermeierliches Lied und das ist natürlich eine grobe Verfälschung. Aber so ist die Schubert-Musik populär geworden und populär geblieben. Man hat auch aus der Unvollendeten, wo wir am Anfang die schöne Melodie gehört haben, natürlich die Momente herausgestrichen, wo es plötzlich dramatisch hineinfährt und hat das halt arrangiert und das konnten die höheren Töchter natürlich alle am Klavier spielen, als ob es nichts Störendes gäbe.
Wann wurde das gemacht?
Relativ bald, nachdem Schubert tot war. Mhm. Also Schubert war zu Lebzeiten in Wien schon ein Begriff, also man wusste, wer das ist. Man hat auch international mehr und mehr gehört von ihm. Man hat dann durch die Tätigkeit, das darf man nie vergessen, von Franz Liszt, der ein großer Schubert-Verehrer gewesen ist und von diesen 700 Schubert-Liedern eine erkleckliche Anzahl für Klavier solo gesetzt hat, und dann in den Konzerten, die er gegeben hat, wo alle hingeströmt sind, weil sie den bedeutendsten Pianisten der Welt hören wollen, der schneller und lauter als alle anderen gespielt hat und wo die Klaviere nicht überlebt haben, ein solches Klavierrecital, das war Liszt. Ja. Den hat erst Bösendorfer. Bösendorfer ist berühmt geworden, weil er als einziger, weil er als erster ein Klavier bauen konnte, das nach einem Liszt-Recital noch ganz war. Und so, und das war ein Spektakel, da wollten alle hin. Alle haben das gehört. Und Liszt hat es nicht benutzt, nur um die Klaviere zu ruinieren und eine Show zu liefern, sondern er hat in dieser Show, die es zweifellos war, nicht nur eigene Musik zum Besten gegeben, sondern auch Beethoven und Schubert gespielt, wo kein Mensch wusste, in Frankreich, in England, überall, wo er war, kein Mensch wusste, dass es den gibt, und hat einige Schubert-Lieder und andere Werke bearbeitet und so popularisiert. Es gab ja kein Radio oder kein CD-Player, und plötzlich wussten die Leute, da in Wien, da hat es einen Komponisten gegeben, der war natürlich schon tot zu dem Zeitpunkt, aber so wurde die Musik, die wirkliche Musik, nicht die arrangierte, nicht die gekürzte, sondern die ganze Musik von Schubert wurde auf diese Weise populär. Und parallel dazu hat sich so diese sogenannte Liedertafel-Ästhetik durchgesetzt. Also das waren die Chöre, die haben dann schon kräftig bearbeitet und aus dem einen Kitschkomponisten gemacht, nicht? Mündete am Beginn des 20. Jahrhunderts in das Dreimädelhaus.
Was ist das Dreimädelhaus?
Das Dreimädelhaus ist ein Haus in Wien, ich glaube auf der Mölkerpastei.
Das ist im ersten Bezirk.
Im ersten Bezirk, wo drei junge Damen gelebt haben, die also wirklich mit Schubert verkehrt haben, also die ganze Familie. Das wurde zu einem Sujet für eine Operette, wo man genau das gemacht hat, was ich jetzt gesagt habe. Man hat die schönen Melodien herausgenommen, arrangiert und daraus Operettennummern gemacht.
Moment, aus Schuberts Melodien hat wer anders dann später eine Operette gepflegt? So eine Art Jukebox-Musical aus Schuberts Melodien?
Absolut, ja? Absolut, genau so. Der hieß Heinrich Berthé, hat einen Riesenerfolg damit gehabt. Das Dreimädelhaus war das, wo jetzt alle, die es noch nicht wussten von den Chorkonzerten, die wussten es dann. Die waren im Dreimädelhaus und haben zu einer Schubertschen Melodie plötzlich Heidel und Hedel und Hannel
so haben wir gesehen. So hießen halt Mädel damals.
Das ist das Schubertsche Original.
Heidel und Hedel und Hannel, schön, dick und schnell, euer Held. Kommen zu dritt und ganz heimlich verschonen, wer hat befohlen, uns zu verstehen? Such meinen Liebsten zu, liebsten zu, liebsten dir. Spiel du lieb als Gubernantchen oder Elefantchen hier. So ist die Ordnung und die Sitte, das als Dritter ich hier mache. Denn die Moral, sie darf nicht leiden, bei euch beiden in der Sache.
Das ist aus Schuberts Original geworden. Da wurde ohne Rücksicht auf Verluste die schönen Stellen herausgenommen. Also das ist jetzt, wenn man Kitsch irgendwie definieren wollte, dann heißt das, wir reihen die schönen Stellen aneinander. Und da gibt's also ganz absurde Dinge, wie zum Beispiel kommt die eingangs gehörte Melodie aus der Unvollendeten, kommt natürlich da auch mit Text vor.
Aber wäre das Dreimädelhaus dann nicht doch eine geeignete Wahl, um sich einzuhören in Schuberts Werk, weil man dann ja sozusagen ein Best-of der schönsten Melodien hat? Was spricht denn eigentlich dagegen, das so zu machen?
Es spricht gar nichts dagegen, weil es natürlich auch so schöne Musik ist. Und Schubert hat eine Menge schöner Musik komponiert. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, wenn jemand jetzt rausgeht und sagt, jetzt habe ich begriffen, wer Schubert ist, muss man sagen, lieber Freund, Das ist ein Irrtum.
Das ist nur eine sehr reduzierte Ansicht dann von Schubert.
Ganz genau. Wenn, dann muss man sagen, gut, dann hören wir doch einmal dem Schubert zu, was er, wie wir es am Anfang dieses Podcasts gemacht haben. Wir haben nicht nur die schöne Melodie gespielt, sondern auch
den Clasher.
Auch den Clasher, ganz genau. Und aus diesem Spannungsverhältnis generiert Schubert ja überhaupt erst seine Genialität und seine formalen Erfindungen, sagen wir mal so, dass es eben immer zwei Ebenen gibt, mindestens eine Oberfläche und etwas, was drunter noch
das Schöne vorgeht. Und der Abgrund.
Und das ist sogar in den Texten manchmal drinnen, die Schubert sich aussucht. Es gibt in der Winterreise eine wunderbare Parabel auf das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Da haben wir also einen Bach, der zugefroren ist, und der Sänger beobachtet diesen Bach und fragt sich, ob es unter der Oberfläche auch so reißend schwillt, wie es bei ihm im Herzen ist.
In diesem Bache erkennst du nun dein Bild, ob's unter seiner Rinde vor auch so reißend spielt, ob's vor auch so reißend spielt, mein Herz in diesem Bache erkennst du nun dein Bild. Ob's unter seiner Rinde auch so reißend schwillt, ob's wohl auch so reißend schwillt, ob's wohl auch so reißend schwillt.
Du hast schon gesagt, die Winterreise ist ein Liederzyklus. Solche Liederzyklen gibt es ja mehrere bei Schubert, eben auch, wie du schon genannt hast, die schöne Müllerin. Was ist das genau? Wie funktioniert das Konzept Liederzyklus?
Wir haben jetzt schon von Biedermeier gesprochen und dass da alles sozusagen ins traute Heim hereingenommen worden ist, wenn man draußen nichts sagen durfte. Nicht? Das ist, war alles
alles unterdrückt war.
Polizeistaat, ja. und man muss sich genau überlegen, was man sagt. Ein bisschen fast wie heute, dass man nicht alles sagen darf, was man will.
Und naja, wollen wir nicht ganz so vergleichen.
Und es ist nach Hause genommen worden. Die Kunst ist zu Hause gemacht worden. Man hat zu Hause Klavier gespielt, man hat Gitarre gespielt, man hat Flöte gespielt, Geige, was man hatte, Streichquartette, Kammermusik aller Art, und man hat natürlich Lieder gesungen. Und die Beschäftigung mit Poesie, die war ganz allgemein, und natürlich sind solche Liederzyklen dann auch im Salon gesungen worden und dann auch gleich heftig diskutiert worden. Und nun ist zum Beispiel die Winterreise genau für solche Zwecke entstanden, für die sogenannten Schubertiaden. Die Schubertiaden wurden nach Schubert benannt, weil der Freundeskreis, zu dem auch der Maler Schwind gehört hat und so weiter, also viele damals tätige, in Wien tätige Künstler, haben sich um Schubert herum geschart, der nicht so gesellig war wie die anderen. Gesellig war er schon, aber wollte zum Beispiel nie tanzen. Da ist er lieber hinter das Klavier gegangen und hat Tänze improvisiert. Walzer, Ländler und so weiter. Gott sei Dank hat er ein paar von denen auch aufgeschrieben, also die kann man nachhören. Manchmal sind natürlich auch die sogenannten ernsthaften Stücke von Schubert bei diesen Schubertiaden zu Gehör gebracht worden. Also zum Beispiel bei der Winterreise wissen wir, dass er über die erste Hälfte, die er in einem Zug komponiert hatte, dieses Liederzyklus, gesagt hat: Kinder, ich habe ein paar schauerliche Lieder komponiert, wollt ihr sie hören? Und dann wurde das im Kreis eben aufgeführt. Und wie gesagt, nur die erste Hälfte. Wir denken uns heute, ja, das sind also 24 Lieder von Franz Schubert, die in einem Zug aufgeführt gehören. Stimmt und stimmt auch wieder nicht. Entstanden ist die erste Hälfte der Lieder, die ersten 12, sind als eine Liederreihe entstanden, weil Schubert die zweite Hälfte der Gedichte noch gar nicht gekannt hat. Die sind parallel erschienen, das war moderne Literatur damals. Wilhelm Müller hat der Autor geheißen, sehr populär. Und da wurden eben in Zeitschriften oder auch kleinen Büchlein, wurden eben Gedichte veröffentlicht oder Erzählungen und Novellen und so weiter. Und da war also in einem Gedichtband waren die Lieder eines Waldhornisten und da waren diese Lieder drinnen, diese Gedichte drinnen. Schubert hat sich einige davon herausgesucht und hat sie vertont. Und Wilhelm Müller hat dann einen zweiten Band herausgebracht, wo dann die anderen Gedichte drinnen waren, die diesen Zyklus dann richtig vollendet haben. Das wusste Schubert noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo er die ersten Lieder der Winterreise komponiert hat. Aber natürlich Genie genug war er, dass er das dann zu einem Zyklus vereinen konnte, den wir heute als Einheit empfinden. Und jetzt Biedermeier, das ist quasi so eine Seelenoper für einen Sänger und einen Pianisten, die man zu Hause aufführen kann. Also ich brauche kein Theater, ich brauche kein Ensemble, ich brauche kein Bühnenbild, gar nichts. Und habe hier eine Geschichte und erlebe den Auszug eines Verliebten, von seiner geliebten Verstoßenen aus einer Stadt in ein Nirvana. Das ist fast ein Filmsujet, ist auch schon verfilmt worden. Ja? Mhm. Und von Station zu Station.
Ist wirklich narrativ.
Absolut.
Setzt sich das
erzählt
sofort.
Er, ja? Und am Schluss sieht er die mythologische Figur des Leiermanns. Der mitten im Schnee, da steht kein Leiermann, ja, aber den sieht er vor seinem geistigen Auge. Ist ja auch ganz interessant, dass eines der letzten Lieder heißt Neben Sonnen. Drei Sonnen sah ich am Himmel stehen. Ja. Also das, jeder Psychologe kann das sofort erklären, was das für ein Phänomen ist. Und dann stirbt der irgendwie oder geht ins Nirvana und sieht schon diesen Leiermann, der an seiner Leier dreht und die Musik bleibt fast stehen. Da ist die Zeit aus und der geht irgendwie hinüber. Es ist ein transzendentes Gefühl, weil den Leiermann gibt's nicht. Und den wird's wahrscheinlich auch gleich nicht mehr geben.
Also wenn man das so in heutigen Worten ausdrücken will, könnte man dann sagen, das ist so eine Art Konzeptalbum in zwei Teilen. Und es erzählt eine Geschichte, steht aber jedes Lied trotzdem noch für sich. Ist das dann auch quasi die reduzierteste Form einer Oper, weil es ja trotzdem eine Geschichte erzählt?
Und sagen wir, die reduzierteste Form eines Musikdramas.
Okay, ja, eine Stimme und Klavier, mehr braucht man da nicht?
Genau, mehr braucht man nicht. Und es ist ein Musikdrama, das vor unserem geistigen Auge abläuft. Also wir brauchen auch keine Bühne. Also das ist das Theater ist im Kopf.
Und die schöne Müllerin, worum geht's da?
Das ist ähnlich. Da ist ein Müllerbursche, der enttäuscht wird, weil die Müllers Tochter sich ihm zwar hingibt, aber dann kommt der fesche Jäger und nimmt sie ihm weg. Und der, das ist wirklich ein Suizid. Der stürzt sich in den Bach und stirbt dort. Und dann ist auch Baches Wiegenlied, und das ist auch so typisch, diese Doppelbödigkeit, sein ganz ruhiges Wiegenlied. Der Bach nimmt ihn an. Das sind unglaublich tragische, tiefgründige, abgründige Geschichten, die Schubert erzählt in seinen Liedern und vor allem in seinen Liederzyklen. Und das ist absolut depressiv. Also das lässt einen nicht freudvoll. Die schöne Müllerin, das klingt so lieb. Ja, das ist überhaupt nicht lieb. Das ist zwischendurch toll, euphorisch, denn das hat er natürlich auch können. Keiner, außer Mozart vielleicht, hat so komponieren können, die Schmetterlinge im Bauch und die Freude, dass er merkt, jetzt kehrt die Müllerin mir.
Lasst ein Rauschen sein, Räder, stellt euer Brausen ein, all ihr muntern Waldvögelein, groß und klein, endet eure Melodein, endet eure Melodein. durch die hinein, aus und ein, schade heut ein Reim allein. Durch die hinein, aus und ein, schade heut ein Reim allein. Die geliebte Melodie ist mein, ist mein. Die geliebte Melodie ist mein, ist mein. Mein, mein. Frühling, sind das alle deine Blüten? Allein, Sonne, hast du keinen heller Schein? Ach, so muss ich ganz allein mit dem Segenworte mein. Unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Bächlein, lasst ein Rauschen sein, Räder, stellt euer Brause hinein, all ihr munter Waldvögelein, groß und klein, endet eure Melodein, endet eure Melodein. Durch den ein, aus und ein, schale heut ein Reim allein. Durch den ein, aus und ein, schale heut ein Reim allein. Die geliebte Melodin ist mein, ist mein. Die geliebte Melodie ist mein, ist mein.
Du hast ja schon gesagt, 700 Lieder circa hat Schubert Zeit seines Lebens komponiert. Ist ein Lied bei Schubert eigentlich das, was wir auch heute und in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon in der zeitgenössischen Musik als Lied begreifen? Also ist das so ganz klassisch ein 3-Minuten-Song, Strophe, Refrain, eventuell Bridge, Refrain? Also so hat das schon diese Struktur?
Gibt's. Du wirst bei Schubert quasi alles finden, was man sich als Lied vorstellen kann. Auf der einen Seite die Grundformen dessen, was bis heute ein Lied, ein Chanson, ein Schlager ist. Also ja, simpelste Form, natürlich in der Regel nicht simpel, was die Musik und vor allem die Harmonik betrifft, die sehr avanciert ist bei Schubert. Aber es gibt auch ganz komplexe, schwierige Formen, je nachdem, welcher Text hier zugrunde liegt. Wir haben schon vom Lindenbaum gesprochen, Teil der Winterreise, wo diese Strophenstruktur da ist. Das ist erste Strophe, zweite Strophe. Vierte Strophe, aber
weil die dritte ja ausgelassen wird.
Ganz genau. Und die dritte Strophe bricht aber aus, nicht? Aha. Also er bricht die Form.
Das wäre die Bridge eigentlich.
Das wäre die, ja, wenn man so will. Ja, wenn man so will. Das ist schon, also er ist schon grundlegend. Er hat geschaffen das, was wir das romantische Kunstlied
okay
nennen.
Okay, das wäre meine nächste Frage. Hat er das erfunden? Hat Schubert das Konzeptlied geschaffen?
Also sagen wir es jetzt einmal so, um korrekt zu bleiben. Schubert hat das Lied erfunden, wie wir es kennen, genauso wie Haydn die Symphonie und das Streichquartett erfunden hat. Natürlich gab es vor Haydn Symphonien, die so geheißen haben. Es hat auch Streichquartette gegeben, die noch nicht so geheißen haben, aber ist egal. Und es hat natürlich vor Schubert Lieder gegeben. Zum Beispiel von Beethoven, zum Beispiel von Mozart. Von Mozart gibt es ganz wenige, aber es gibt
Lieder. Ja, wir haben ja eigentlich auch darüber gesprochen, dass ein Lied von Mozart dann zur Bundeshymne wurde.
Ganz genau.
Stimmt, ja.
Ganz genau. Aber keiner hat so konsequent, so wie es Haydn bei der Symphonie war, wie Schubert Lieder komponiert und unterschiedlichste Formen gefunden für verschiedenste Texte. Der hat sogar Schiller-Balladen komponiert, die sind endlos. Also da gibt es Lieder, Vertonungen von Balladen, die dauern eine halbe Stunde.
Also er war schon der erste große Songwriter.
Das auf jeden Fall. Ja. Also dabei können wir es lassen, das finde ich eine gute Definition. Schubert war jedenfalls der erste große Songwriter.
Nur hat er je auch Texte geschrieben oder hat er immer nur fertige Gedichte vertont?
Im Prinzip, wahrscheinlich gibt es auch das eine oder andere Beispiel, wo er ein bisschen hineingefunkt hat textlich, aber im Prinzip hat er sich entzündet an einem Gedicht.
Okay.
Wie später nach ihm eigentlich nur, also für eine kurze Phase seines Schaffens, Robert Schumann, vor allem aber Hugo Wolf, da werden wir wieder bei den österreichischen Komponisten bleiben, den man nicht so kennt und der der nächste letzte große, bedeutende österreichische Liedkomponist gewesen ist. Aber Schubert war, der hat ein Gedicht gesehen, und wenn es ein gutes Gedicht war oder ein schlechtes Gedicht, also Hugo Wolf hat nur gute Gedichte vertont. Das ist ganz interessant. Er war wahnsinnig wählerisch. Schubert nicht.
Er hat alles vertont, was
er. Ja, Schubert hat gefunden, Georg Philipp Telemann, ein großer Zeitgenosse von Bach und Händel, hat einmal gesagt, ein guter Komponist muss auch ein Türschild komponieren können. Das hat für Schubert absolut zugetroffen, musste nicht immer allererste Literatur sein, mit Sicherheit ist allererste Musik draus geworden. Wenn ihn die Situation oder eine Stimmung eines Poems gereizt hat, dann ist daraus ein wunderbares Lied geworden.
Und sein erster Hit war ja der Erlkönig, oder? Das ist ein Goethe-Gedicht, das
ganz
er das vertont
genau.
hat.
Und da muss man jetzt, da kann man wunderbar etwas anschaulich machen. Goethe hat das überhaupt nicht verstanden, dass dieser Schubert ein bedeutender Komponist sein soll.
Das waren Zeitgenossen,
das
oder?
Das waren Zeitgenossen, ja, Goethe war älter und hat auch länger gelebt. Goethe war schon ein ganz berühmter, großer Mann, der deutsche Dichter, Philosoph, zu dem Zeitpunkt, wo Schubert also begonnen hat zu komponieren. Also Schubert war ein armes Würstel, wenn man wienerisch das sagen will, im Gegensatz zum Herrn Goethe. Das war ihm aber ganz wurscht, weil er fand, der Erlkönig ist ein tolles Gedicht und hat das kongenial in Musik gesetzt, indem er nämlich nicht diesen Strophenbau des Herrn Goethe übernommen hat und diesen Rhythmus, sondern er hat daraus ein Tongemälde gemacht. Man die Eitelkeit eines Dichters, berühmten Dichters, wie Johann Wolfgang von Goethe einer war, in Rechnung stellen. Jetzt kriegt er von einem Bekannten diese Schubert-Lieder, lässt sie sich vorführen und findet sein Gedicht natürlich entstellt.
Hat ihm nicht getaugt.
Es hat ihm gar nicht getaugt. Er hat lieber weniger geniale Komponisten gehabt, die sich streng an seinen Rhythmus gehalten haben.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
So war eine Vertonung, die Herrn Goethe gepasst hat. Das ist genau sein Rhythmus, eine unbedeutende Melodie, und damit ist der Erlkönig noch immer von Goethe. In dem Moment, wo Schubert ihn komponiert hat, war er von Schubert.
Er hat sich das zu eigen gemacht. Jetzt haben wir ganz viel über Schuberts Musik und auch über Schuberts Wirken und Nachwirken schon gesprochen. Reden wir doch noch ein bisschen über sein Leben, biografische Eckdaten vielleicht noch. Wir haben schon gesagt, er ist 1797 geboren. Was weiß man über sein Leben, seine Kindheit, seine Familie?
Kindheit, eine armselige Kindheit in einem Schulmeistershaus, viele Kinder, alle irgendwie musisch begabt. Zu Hause hat man Streichquartett gespielt, da hat der kleine Franzl mitgespielt. Und er
der hat ja Geige und Orgel gelernt, oder?
Genau, und hat auch in der Kirche Orgel spielen dürfen. Hat auch da im 9. Bezirk, wo ja halt noch die Schubertkirche ist, durfte er auch dann Messen komponieren später, wie man gewusst hat, dass er komponieren kann. Hat er sich auch gleich in eine Sopranistin verliebt. Das ist dann natürlich nichts geworden. Aber
natürlich, wieso das?
Naja, weil es halt immer so ist, das ist auch dieses Image des ewig Abgewiesenen. Er war also jetzt nicht ein besonders fescher Bursch, ein schlanker, fescher, großer Bursch, sondern er war eher ein kleiner, dicklicher, nicht so attraktiver junger Mann. Er muss Charme gehabt haben, aber also so eine Schönheit war er nicht. Darunter hat er sicher auch ein bisschen gelitten und dafür ist er auch gehänselt worden. Das kommt natürlich im Dreimädelhaus auch vor. Also das ist der, der immer irgendwie links liegen bleibt und so weiter. Also das war der Schubert, ausgebildet im Stadtkonvikt, ist dort zur Schule gegangen. Da können wir alle noch schauen, wenn wir am Ignaz-Zeipel-Platz stehen und haben die Akademie der Wissenschaften links von uns und das Hauptportal der Jesuitenkirche vor uns, dann ist rechts so der ehemalige Schultrakt und genau dort ist der Franz Schubert in die Schule gegangen und dort gab es auch ein Schulorchester und für dieses Orchester hat Schubert seine ersten Symphonien komponiert und der hat auch selber mitgespielt.
Als Schüler noch.
Als Schüler noch, also da war er schon wirklich ein ganz jung begabtes Genie und da hat man schon Mozart-Symphonien, da hat man Haydn-Symphonien gespielt und das war das große Vorbild. Und weil du zuerst gefragt hast, Wiener Klassik, das ist natürlich reinste Wiener Klassik.
Lustige Sache habe ich über Schubert noch gelesen und zwar, der war offenbar kein besonders guter Schüler, deswegen hat er dann seine Schulausbildung abgebrochen, um Lehrer zu werden.
Die schlechten Schüler werden Lehrer, ja. Gut, es waren natürlich ganz andere Zustände als heute. Er sollte also unterrichten und hat auch unterrichtet, aber sein Herz hing natürlich immer an der Musik und ich meine, Schubert war das, was Mozart sich als erster getraut hat und Beethoven dann auch weitergeführt hat, er war einer der frühesten freischaffenden Komponisten. Also er war nirgends angestellt. Während Haydn, der Vater der Klassik, war Zeit seines Lebens, auch zu Zeiten, wo er es dann nicht mehr gebraucht hätte, Angestellter des Fürsten Esterhazy, war Kapellmeister des Fürsten Esterhazy. Also bis zu diesem Zeitpunkt, also sagen wir bis 1800 und auch zum Teil noch darüber hinaus, war das so, dass man als Musiker versucht hat, so eine Stelle zu kriegen, irgendwo Hofkapellmeister zu sein, Theaterkapellmeister zu sein oder auch Kirchenkapellmeister zu sein, Regens Chori irgendwo zu werden, in irgendeiner Kirche, in irgendeiner Pfarre. Das hat man angestrebt. Und er war dann, konnte irgendwie in diesem biedermeierlichen Klüngel, der da war, hat man sich gegenseitig irgendwie gestützt. Und das hat funktioniert und er konnte seinem eigenen Schaffen leben. Sonst hätte er nämlich mit seiner Musik, also nicht die Symphonie, wie wir es gerade gehört haben, das konnte er auch. das hätte er wunderbar verkaufen können natürlich, weil das war im Rahmen der Wiener Klassik das, was die Leute damals gern gehört haben und gut gemacht.
Aber wem konnte man eine Symphonie verkaufen? Also was war das für ein Symphoniemarkt?
Naja, Symphoniemarkt weniger, aber ein Klaviersonatenmarkt, ein Streichquartettmarkt.
Und wer zahlt dafür? Wer
das
kauft das?
Das hat der Verleger ihm abgekauft.
Ah, okay.
So war es ja bei Schubert auch noch. Der hat seine Lieder verkaufen können. Das ist weggegangen, zum Teil wie die warmen Semmeln.
Verleger, die dann die Noten rausbringen gedruckt und verkaufen.
Haben. Genau, gedruckt okay. haben und verkauft haben. Und das war, also jetzt ist es so, dass ein Komponist, wenn dann irgendwer seine Noten kauft, kriegt was, wenn seine Noten verkauft werden. Nicht? Dort war es so, dass eine Summe bezahlt worden ist für ein Streichquartett, für ein Klaviertrio oder was auch immer. Und das hat dann dem Verleger gehört. Und der konnte das so oft drucken, wie er wollte. Nicht? Und das ist dem Schubert ganz gut gelungen. Und er hat aber parallel zu diesen Sachen, die sich gut verkauft haben, das waren Tänze für Klavier und solche Sachen, auch Lieder unter Umständen, hat er aber die Musik weitergeschrieben, die dann, wie gesagt, die Tore zur Romantik weit aufgestoßen haben. Und diese Musik, die auch vom Sinistren, vom Dunklen, vom Finsteren, von den Abgründen der Seele kündet. Und das war natürlich nicht so leicht zu verkaufen, ist aber in den Privatzirkeln natürlich mit höchstem Interesse aufgenommen worden. Also die späten Streichquartette von Schubert zum Beispiel, das ist Musik, auch die späten Klaviersonaten, das ist Musik von ungeheurer Ausdehnung. Also das geht schon in die Richtung dann von einer Brahms- oder einer Bruckner-Symphonie. Und vom Gestus her und von dem, was drinsteckt in der Musik an expressivem Potenzial, ist das schon die Welt von Gustav Mahler vorweggenommen, der sehr viel von Schubert hat, vor allem auch in seinen Liedern, die dann ja übergehen in die Symphonien. Nicht? Und der bedeutende Dirigent Josef Krips war ein Zeitgenosse von Karajan und Böhm, der Mann, der eigentlich das Wiener Musikleben wieder aufgebaut hat nach 1945, wo die Dirigenten, die während der Nazizeit da waren, alle gesperrt waren. Das war Josef Krips, ersten Neujahrskonzerte zum Beispiel dirigiert, 46, 47, Wiener Oper eröffnet hat wieder und so weiter. Und dieser Josef Krips, der ein großer Schubertianer war, hat immer gesagt, ohne Schubert ist Bruckner zum Beispiel, wenn wir schon im Brucknerjahr sind, undenkbar. Und vieles von dem, was Schubert hier vorgemacht hat an formalen Neuerungen, hat Bruckner dann auf seine Weise übernommen und erst recht Gustav Mahler. Also da sehen wir die Sprengkraft dieser Musik. Aber das war natürlich nicht das, was die Verleger damals verkaufen konnten. Daher gibt es zwei Schuberts, wenn man so will. Es gibt den einen, der fröhliche Tänze geschrieben hat und den anderen, der die Musik in eine expressive Region geführt hat, wo niemand gewusst hat, dass das überhaupt möglich ist.
Und wenn ich dich dann richtig verstehe, hat er wirklich davon gelebt, Stücke zu schreiben, die zu verkaufen. Er war nicht irgendein Auftragskomponist für irgendeine Kirche oder irgendeinen Hof. Er war ja eigentlich, also hat er Konzerte gegeben, war er auf Bühnen präsent?
Ja, aber ganz wenige. Also ganz am Schluss gab es dann Konzertaufführungen, wo dann schon jemand hingegangen ist, was auch in der Zeitung annonciert war und so weiter. Aber im Wesentlichen war das ein biedermeierliches Salonphänomen, sagen wir mal so. Ja. Und ein Phänomen, dass man natürlich diese Art von Musik gebraucht hat. Also Teile, die Tänze, Klaviertrios oder diese Art von Musik, die man als Hausmusik machen konnte. Und da hat er dann immer wieder schon Sachen eingeschleust, die schon ungeheuerlich waren, auch musikalisch avantgardistisch, wenn man so will. Und das hat letztlich seine Bedeutung ausgemacht für die Zukunft und für uns heute noch. Natürlich hat er auch versucht, Opern zu schreiben, ist ihm nie gelungen.
Hat er da welche rausgebracht und sind die je irgendwo gespielt worden?
Ja, viele sind nicht gespielt worden. Viele sind gespielt worden, waren aber nicht erfolgreich. Also er war und blieb ein Liedmeister, auch in der Oper. Und er hat einfach nicht diese Theaterpranke gehabt, die zu seiner Zeit Karl Marie von Weber hatte und die später natürlich Leute wie Wagner hatten. Das ist eine ganz eigene Kunst, für die Bühne zu komponieren. Da muss man großzügiger sein als Schubert war. Und er war ein kleinteiliger Denker sozusagen musikalisch. Und die Kleinform des Liedes, da hat er die ungeheuersten Dinge hineingepackt. Aber dann, wenn es darauf angekommen ist, das quasi großflächig über die Rampe zu bringen, da hat er leider immer versagt. Auch deswegen, weil er immer schlechte Libretti gefunden hat. Das war das Problem. Mhm. Er hat nie ein schlagkräftiges Libretto gehabt. Und das Wesentliche an einer Oper.
Also die Texte seiner Oper. Da hat er ein schlechtes Händchen dafür gehabt,
Absolut.
Autoren zu suchen.
Und vor allem die Dramaturgie. Eine Oper funktioniert nur, so schön kann die Musik gar nicht sein, wenn die Dramaturgie nicht gut ist, funktioniert sie nicht. Wenn die Dramaturgie funktioniert, dann funktioniert die Oper. Ob die Musik jetzt erstklassig oder nur 1B-klassig ist, wenn sie zweitklassig ist, kommt es zwar, ist es vielleicht ein Uraufführungserfolg, kommt aber dann nicht mehr. Und Schubert hat erstklassige Musik in fünftklassige Libretti hineingepumpt, nutzt nichts.
Also er war kein Geschichtenerzähler.
Also er war, seine Librettisten waren keine Geschichtenerzähler. Mhm. Und die größten Geschichten hat er erzählt in seiner Musik, sogar in seiner Instrumentalmusik, wo immer wieder ungeheuer dramatische Dinge passieren. Aber das auf die Bühne zu bringen, ist noch einmal ganz was anderes.
1828 ist Schubert dann im Alter von nur 31 Jahren an Typhus gestorben. Über sein Nachwirken haben wir ja vorher schon gesprochen. Du hast das schöne Wort Schubertianer, das kannte ich gar nicht vorher, verwendet. Also es gibt nicht nur die Wagnerianer, sondern auch die Schubertianer. Bist du ein Schubertianer?
Ja, ich glaube, also jeder, der sich länger mit Musik beschäftigt, muss ein Schubertianer werden. Es muss nicht jeder ein Wagnerianer werden, auch wenn er anerkennt, dass das schon bedeutende Musik ist. Aber ich glaube, in Schubert verliebt sich irgendwann jeder.
Dann spielen wir vielleicht noch eine letzte Möglichkeit, sich zu verlieben.
Naja, also schöne Melodien zu finden, ist ja nicht schwer. Das ist also in jedem zweiten Schubertstück, spätestens nach 2 Minuten kommt eine schöne Melodie, manchmal gleich am Anfang. Machen wir doch so, wir haben gerade geredet über den Dramatiker Schubert und dass er imstande war, in kleinster Form ein Drama zu entwerfen. Dann nehmen wir doch das Lied Der Tod und das Mädchen.
Von heißt dem einen, so wie das Egon Schiele Gemälde.
Ganz genau, wobei Schiele das natürlich gekannt hat. Das ist gar keine Frage.
Ist es überhaupt ein beliebtes Motiv?
Es ist ein beliebtes Motiv und Schubert macht da wirklich eine dramatische Szene. Er lässt uns zuerst, sieht das Mädchen den Tod kommen und sagt, weg, weg, weg mit ihr vorüber. Und dann kommt der Tod und legt ja schon die Hand auf die Schulter und sagt, komm, es ist alles gut. Und dieser unglaubliche Moment, ja, dass aus dieser hektischen Bewegung plötzlich dieser ganz ruhige und eigentlich beruhigende Gesang des Todes wird. Das ist das Ungeheure an diesem Lied. Und Schubert hat dann den langsamen Teil als Thema für einen Variationssatz in seinem D-Moll-Streichquartett gewählt. Daher heißt auch das Streichquartett Der Tod und das Mädchen. Wir hören aber jetzt das ursprüngliche Lied. Ein Miniaturdrama.
Gib deine Hand, du Schwester.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Schubertiade.
Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es sind jetzt alle Schubertianer geworden.
Natürlich. Wenn Sie noch kein Schubertianer sind, dann schreiben Sie uns doch, warum wir es nicht geschafft haben, Sie zum Schubertianer zu machen.
Ja, und animieren Sie uns unter podcast@diepresse.com dazu, eine zweite Schubertiade zu veranstalten. Dann klappt es ganz bestimmt.
Und bis dahin danken wir fürs Zuhören und sagen Ciao.
Auf Wiederhören.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.